des Ideenwald ist schon ein riesiges Projekt.
Ist das, was ich hier in meinem Kämmerchen entwickle, überhaupt das, was gebraucht wird? Schafft es überhaupt echte Mehrwerte?
Ist einfach super wichtig, nicht am Markt vorbei zu entwickeln.
Und dass man sich vielleicht auch eine Packung Taschentücher bereit hält, weil es einfach sehr emotional ist.
Wenn der Herr Porsche eine Riesenmarke aufziehen kann und ein Auto baut, warum kann ich mir dann den Beruf meiner Träume nicht auch zusammenbauen?
Wir haben alle die Möglichkeit zu gestalten. Und auch wenn wir jetzt hier über Hürden geredet haben und so weiter, wenn wir es echt wollen und da irgendwie an uns glauben und es halbwegs clever angehen, dann ist es auch möglich.
Über Stock, Stein und Startups. Der Ideenwald-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode des Ideenwald-Podcasts über Stock, Stein und Startup. Und heute ist der Titel gar nicht so passend, weil wir sprechen heute nicht über ein Startup, sondern wir sprechen heute, wie auch in unserer letzten Staffel, über einen gesellschaftlichen Megatrend, der unsere Zukunft maßgeblich mitbestimmen wird. Das Thema des heutigen Podcasts ist die digitale Transformation, besonders mit Hinblick auf die Blockchain-Technologie. Die meisten Leute werden von euch die Blockchain sicherlich kennen aus dem Bereich der Kryptowährungen, aber es gibt noch andere Anwendungsbereiche. Und darüber möchte ich heute mit einem sehr spannenden Gast sprechen. Er ist Professor und Inhaber des Lehrstuhls für Management und digitale Transformation an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Er forscht im Bereich des Management der digitalen Transformation sowie digitale soziale Medien, der Blockchain-Technologie und die Veränderung in der Arbeitswelt durch die digitale Transformation. Heute zu Gast im Ideenwald ist Professor Dr. Andranik Tumasyan. Herr Tumasyan, vielen Dank, dass Sie heute da sind, und zum Einstieg würde ich doch einfach mal kurz bitten, dass Sie sich selbst und Ihren Forschungsschwerpunkt einmal selbst vorstellen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, ich bin seit 2017 Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Management und digitale Transformation an der Johannes Gutenberg Universität hier in Mainz. Und wir beschäftigen uns mit den Auswirkungen von digitalen Technologien und Trends auf neue Organisations-, Führungs- und Geschäftsmodelle. Und ein Schwerpunkt dabei ist seit mehreren Jahren, ungefähr 2015, 16 habe ich damit angefangen, die Blockchain-Technologie.
Viele Stimmen sprechen ja bei der Blockchain auch von einer disruptiven industriellen Revolution. Wie bewerten Sie denn generell das Potenzial der Blockchain?
Ja, das muss man sehr differenziert sehen. Also es gibt alle möglichen Technologien, die unter den großen Begriff Blockchain inzwischen fallen. Also ursprünglich ist die Blockchain-Technologie ja das Rückgrat vom Bitcoin, von der Kryptowährung. Und dann hat man sich haben sich verschiedene Entwickler dadurch inspirieren lassen und gesagt, hey, wenn man so einen digitalen Ledger, so ein digitales Transaktionsbuch, das autonom Transaktionen verwaltet, schon entwickelt hat, dann kann man sich dafür inspirieren lassen für neue Lösungen. Und dann gab es neue Kryptowährungen neue Geschäftsmodelle. Es wurde auch darüber nachgedacht, das Ganze für bestehende Unternehmen zu adaptieren, also Blockchain-inspirierte Lösungen wie die Distributed Ledger Technology, DLT, bei der es darum geht, letztlich so ähnlich wie bei dem eigentlichen Blockchain ein Transaktionsregister zu haben, das aber nicht unbedingt öffentlich einsehbar ist, sondern eben von Unternehmen genutzt wird für das Management und die Verwaltung von Daten. So, und jetzt, wenn man Blockchain-Technologie an sich jetzt sich anschaut, kann man jetzt keine allgemeine Aussage darüber treffen, ob das Potenzial hoch oder niedrig ist, sondern ich würde sagen, für die Kryptowährungen beispielsweise ist das Potenzial sehr hoch, weil einfach immer mehr Menschen Kryptowährungen kaufen oder adaptieren. Und man muss das auch im internationalen Kontext sehen, also nicht nur in Deutschland, sondern wenn man jetzt in andere Länder schaut, wie beispielsweise Länder, wo man schlechteren Zugang hat zu finanziellen Finanzsystem, finanziellen Dienstleistungen in Banken, dann sind Kryptowährungen schon viel interessanter für die Menschen, weil einfach an die Stelle von einem unzuverlässigen oder gar nicht existenten richtigen Bankensystems kommt eben dann diese Art der Wertaufbewahrung. Von daher hat es in diesen Ländern ein besonders hohes Potenzial. Aber auch bei uns, logischerweise, die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ist extrem hoch und sie steigt auch immer wieder, immer weiter an, weil immer mehr Menschen das für sich entdecken. Von daher würde ich sagen, definitiv hoch. Wenn man jetzt die Industrie anschaut, da gibt es immer wieder neue Pilotprojekte. Und da sehe ich das Potenzial eigentlich vor allem darin, sich von der Blockchain-Technologie inspirieren zu lassen.
Ja, Sie haben gerade schon darüber gesprochen, dass man dieses digitale Transaktionsmodell, das durch Bitcoin und Kryptowährungen entstanden ist, auf andere Geschäftsmodelle bzw. generell versucht, in Geschäftsmodellen zu fassen und zu transferieren. Was ist dann wirklich das Neue an diesem Geschäftsmodell auf der Blockchain? Oder sind das nur alte Modelle in einem neuen technischen Gewand?
Also es gibt ganz radikal neue Geschäftsmodelle, beispielsweise Open Bazaar. Das ist die Alternative zu eBay auf der Blockchain. Das ist ein Geschäftsmodell, das Peer-to-Peer Transaktionen erlaubt. Und zwar beispielsweise den Kauf und Verkauf von irgendwelchen Dingen, die sie auf eBay zum Beispiel auch verkaufen könnten. Nur eben Kryptowährung. Und Peer-to-Peer, das heißt, es gibt keine zentrale Plattform in dem Sinne, sondern man wählt sich in einen Client ein. Jetzt gibt es natürlich aber, gerade bei Open Bazaar, muss man sehr, sehr kritisch sehen, es gibt, also gibt Untersuchungen dazu, gibt ein spannendes Paper, das eben zeigt, dass da ganz wenige Personen überhaupt nur drauf sind, also eher eine Geisterstadt. Und zum anderen, dass da eben auch viele illegale Dinge gehandelt werden, also zum Beispiel Drogen und andere Sachen. Aber es gibt natürlich auch andere positive Beispiele, wo es zum Beispiel sogenannte NFTs, also digitale Tokens von Kunstwerken gehandelt werden, wo man eben auch wieder Peer-to-Peer solche NFTs handeln kann, wieder auf einer dezentralen Plattform wie beispielsweise OpenSea, dann sind die Geschäftsmodelle ganz neu. Also es geht wirklich von sozusagen, ja, also man kann diesen ganzen Space sehr schwer in eine allgemeine Aussage treffen, weil es einfach so unterschiedliche Dinge sind, die darunter fallen, dass man das nur sehr differenziert sehen kann. Und natürlich gibt es auch neue Geschäftsmodelle, die gar nicht so neu sind. Also beispielsweise, wenn man einfach so eine DLT-Lösung, so eine Distributed Ledger Technology-Lösung von Konsortien verwendet, dann ist es nur, Anführungszeichen, eine bessere distribuierte Datenbank oder eine andere distribuierte Datenbank, aber jetzt nichts radikal Neues. Radikal neu wären zum Beispiel solche dezentralen autonomen Organisationen, sogenannte DAOs, wo es nicht nur darum geht, auf Basis von Kryptowährungen Transaktionen durchzuführen, sondern eben gemeinsam ein neues Projekt aufzusetzen. Das sind Projekte, bei denen die Teilnehmenden selbst investiert sind und dann entsprechend eines Vorschlags mit ihrer Kryptowährung, mit ihren Stakes eben auch abstimmen können über den weiteren Verlauf des Projekts. Und dann arbeitet man so ein bisschen wie in so einer Kooperative zusammen.
Ja, Sie haben es gerade auch schon angemerkt, das Problem mit der Illegalität ist etwas, das bei den beim Thema Blockchain und Kryptowährung immer negativ mitschwingt, vielleicht auch aus der Historie des Bitcoins heraus. Mit welchen Herausforderungen oder Problemen ist die Blockchain-Technologie denn konfrontiert bei ihrer großen Verbreitung in der Gesellschaft?
Ja, also auch da muss man wieder unterscheiden, denke ich, zwischen den unterschiedlichsten Anwendungsfällen. Also ich denke, gerade bei dem Thema dezentrale autonome Organisationen, also DAOs, denke ich, ist ein großes Problem sicherlich die die Nutzerfreundlichkeit oder auch überhaupt die Anwendung davon. Also nicht jeder oder jede möchte gerne in solchen kooperativen gemeinsamen Projekte verfolgen, was einfach auch eine sehr hohe technische Hürde hat. Es hat sehr hohe rechtliche Hürden. Man muss überhaupt erstmal den Wert darin erkennen und das eben wollen. Und auf der anderen Seite jetzt Bitcoin oder Kryptowährungen zu handeln, da ist die Barriere jetzt relativ gering vergleichsweise. Also man muss sich ein bisschen einlesen, aber mittlerweile kann man sogar über ganz normale traditionelle Banken auch in das Kryptogeschäft einsteigen. Von daher wäre hier die Adoption relativ einfach. Also von daher, es gibt viele Herausforderungen, aber man muss es differenziert betrachten, ob man jetzt von einer offenen Blockchain spricht wie Bitcoin oder eben, ob es nur darum geht, dass einfach Personen Krypto-Coins handeln oder, also da wäre quasi die Frage, was genau sozusagen. Also ganz allgemein sind das halt technische und rechtliche Herausforderungen, weil einfach die Technologie so neu ist. Aber es kommt eben extrem auf den Anwendungsfall an.
Mhm. Und wie ist momentan der rechtliche Rahmen für das Arbeiten mit der Blockchain-Technologie? Also ist die staatliche Regulierung schon soweit fortgeschritten oder befinden wir uns momentan in einer Aufbruchs- bzw. Umbruchsphase, was die rechtlichen Rahmenbedingungen von Blockchain-Anwendungen angeht?
Wenn es einfach nur um die Daten an sich geht, greift ganz normal Datenschutz und andere rechtliche Rahmenbedingungen. Wenn es eben um digitale Assets geht, da gibt es unterschiedlichste Bewertungen. Also natürlich muss man die Gewinne zum Beispiel aus Kryptowährungen ganz normal versteuern. Es gibt jetzt neue Regulierung für zum Beispiel die Kryptoaufbewahrung. Also man kann jetzt auch Kryptoaufbewahrungs-, also Verwahrungsgeschäft anmelden bei der BaFin. Also man ist rechtlich, eigentlich ist Deutschland da ganz gut aufgestellt inzwischen. Aber klar, es gibt noch viele, viele offene Fragen. Es ist nicht so, dass alles jetzt komplett schon da geklärt ist.
Ja, wir haben vorhin schon mal über die Vorteile der Blockchain gesprochen. Das ist einmal natürlich die Dezentralität, die Sicherheit, auch die Transparenz der Technologie. Aber wenn ich jetzt versuche, die Blockchain-Technologie in einem Geschäftsmodell umzusetzen, was oder welche dieser Vorteile, die die Blockchain ausmacht, bleiben denn da noch erhalten? Also bleibt beispielsweise dieses Sicherheitsgefühl noch vorhanden, wenn die Blockchain, ich sag mal in Anführungszeichen, in der Hand eines Unternehmens liegt?
Das ist erstmal ein sehr vager Begriff. Man muss erstmal klären, was damit ganz genau gemeint ist. Also es gibt dieses Ideal der Dezentralität, das zum Beispiel immer wieder von dem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin heraufbeschworen wird, eben zu sagen, ja, man hat komplett eigenständige Einheiten oder sogar Personen, die Peer-to-Peer-Transaktionen abwickeln. Das ist natürlich in der extremen Form dann so, dass man nur noch Peer-to-Peer-Geschäfte macht, aber das ist, denke ich, jetzt zumindest in absehbarer Zeit unrealistisch. Aber das wäre eigentlich das ideale Ziel, denke ich, von vielen, die jetzt sehr enthusiastisch bei dem Thema am Anfang waren, komplett dezentrale, also Peer-to-Peer-Lösungen zu haben, wo jeder seinen eigenen Node betreibt, seine eigenen Verwahrung von Kryptowährungen und dann eben alles über Kryptowährung und entsprechende Incentives gesteuert wird. Das wäre dann eben auch so eine DAO. Wenn Sie jetzt aber natürlich zentrale Geschäftsmodelle, also von großen Unternehmen anschauen, dann steht das ja im Widerspruch auch zu Peer-to-Peer. Also dass die beiden Sachen lassen sich eben gar nicht hundertprozentig vereinbaren, sondern eine extreme Art von Dezentralität wäre eine reine Peer-to-Peer-Transaktion. Und klar, da können Unternehmen, die sowas anbieten, dann nur noch sozusagen Transaktionsgebühren oder ähnliches nehmen. Wie bei OpenSea zum Beispiel, wenn sie NFTs kaufen wollen, dann kommen Peer-to-Peer-Geschäfte zustande. Also sie kaufen beispielsweise ein NFT und die Plattform OpenSea nimmt dann einen gewissen geringen Prozentsatz als Transaktionsbeteiligung, Transaktionskosten.
Ja, die Blockchain ist jetzt seit etwa 2009 bekannt durch den Bitcoin und ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt und konnte sich unterschiedlichen Bereichen etablieren. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung der letzten 10 Jahre und was glauben Sie, wie wird die Entwicklung in den kommenden 10 Jahren aussehen?
In 10 Jahren, denke ich, ist extrem viel passiert, in dem Sinne, dass man eine ganz neue Branche mit neuen Playern sich hat sehen können. Und dies ist vor allem in den Sektoren Banking und Finance passiert. Also alles, was mit dezentralen Finance zu tun hat, DeFi, ist extrem stark gewachsen. Und das war auch so der Hauptfokus der letzten 10 Jahre. Wobei eben in vielen Industrien, vielen Branchen experimentiert wurde. Aber bisher haben wir gerade in der Industrie eben überwiegend Pilotprojekte. Also ich würde es so sehen, dass das überwiegende Teil von funktionierenden Blockchain-Anwendungen, wirklich Kryptowährungen und ähnliche Finanzprodukte sind. Und in den nächsten 10 Jahren, denke ich, wird dieses Ökosystem sich weiterentwickeln. Also ich gehe davon aus, dass es einfach weiter wächst, immer mehr Personen, immer mehr Nutzer dazukommen und eventuell auch immer mehr solcher DLT-Anwendungen. Ich glaube nicht, dass so schnell diese Wende kommt zu einer kompletten Dezentralität, also zu Peer-to-Peer-Transaktionen, weil einfach für viele User das auch gar nicht der Wunschzustand ist. Also wenn sie jetzt beispielsweise komplett dafür verantwortlich sind, ihre eigenen Finanzen zu halten, auch zu verwahren, und beim Verlust haften sie komplett und es gibt niemanden, der ihnen das ersetzt. Also beim Bitcoin ist es ja so, wenn sie wirklich ihre eigenen Private Keys besitzen und die irgendwo aufschreiben und die dann verloren gehen, dann haben sie einfach kein Geld mehr und es kann niemand wiederherstellen. Und auch bei einem reinen Peer-to-Peer-Trading beispielsweise muss man sich mit ganz viel rund um dieses Thema beschäftigen. Also man muss seinen eigenen Node aufbauen, wenn man es sozusagen ganz selbst souverän machen will. Beim Thema Haftung und Rechtsstreit und so weiter ist man immer selbst gefragt. Das heißt, findet man überhaupt die Zeit, das alles selbst zu machen, wenn man nebenbei noch, keine Ahnung, arbeitet, Familie hat, vielleicht an die Uni geht und andere Dinge tut. Also hat man überhaupt die Zeit, dann sozusagen alles selbst souverän zu machen, weil das die Analogie dazu wäre, zum Beispiel auch sich komplett autonom zu ernähren und seinen eigenen Garten zu haben, nicht mehr in den Supermarkt zu gehen, weil letztlich ist ein Supermarkt ja auch ein sozusagen zentralisiertes Geschäftsmodell, weil dort der ein Konzern diese ganzen Produkte verkauft und eben auch die Preise anheben kann. Also wenn man das jetzt einfach vergleicht, würde man jetzt sagen, okay, Menschen gehen jetzt zurück zu einem Peer-to-Peer-Handel, dass sie eben zu ihrem Nachbarn gehen oder zu jemand anders und dann da nur Eier einkaufen, woanders nur Milch und so weiter, damit es dezentral ist. Das ist analog die Frage eben auch für den digitalen Raum. Also möchte man eben dazu zurück? Und man muss einfach unterscheiden zwischen Entwicklerperspektive und Kundenperspektive. Also aus Entwicklerperspektive ist es sicher sehr, sehr interessant, weil man einfach nicht mehr an eine große Plattform gebunden ist. Also heute, wenn Sie das entwickeln für Google App Store oder auch Apple App Store, dann sind Sie den Bedingungen unterworfen. Wenn sich da Dinge ändern, muss man da mitziehen als Entwickler. Und da ist natürlich super, wenn das Peer-to-Peer funktioniert, dass man sein eigener Herr oder seine eigene Plattform und muss man sich nach diesen Regeln nicht richten. Aber es ist eben die Frage, dass es für alle Endnutzer eben genauso positiv ist oder genauso interessant. Und ich denke, es wird sich in den nächsten Jahren herausstellen, ob Menschen eben immer mehr zurück wollen dazu, dass sie eben Dinge selbst souverän machen oder eben dann doch wieder Aggregatoren kommen, die das dann für einen lösen.
Ja, in vielen Branchen wird die Blockchain-Technologie ja auch als Heilsbringer gefeiert. Findet aber leider bisher kaum richtige Anwendung in der Masse. Wir haben schon von einigen Branchen gesprochen, in denen die Blockchain schon Anwendung findet. Am stärksten in der Finanzbranche. Haben Sie noch weitere konkrete Beispiele, wo bereits die Blockchain zum Einsatz kommt in Geschäftsmodellen?
Also es gibt in allen Sektoren Pilotprojekte. Zum Beispiel jetzt auch im Bereich Supply Chain, also Logistik, wo man eben mit Tracking und Tracing nachvollziehen kann. Aber das sind nicht unbedingt Blockchain, also originäre Anwendungsfelder, sondern das ist dann sozusagen Blockchain-inspiriert. Und von den Blockchain-inspirierten Anwendungsfällen gibt es natürlich ganz viele, die pilotiert wurden. Aber dass es produktiv diese ganzen Sachen laufen würden, das wäre eigentlich vor allem im Finanzsektor ganz klar.
Es gibt ja auch schon viele Länder, wenn man beispielsweise mal nach Estland guckt, in Osteuropa, da gibt es schon Bestrebungen, statische Prozesse wie beispielsweise Wahlen auch mit der Blockchain zu organisieren. Glauben Sie, dass die Entwicklung der Blockchain auch auf staatlicher Ebene Fuß fassen kann? Also, dass es man in 10 Jahren vielleicht nicht mehr zum Wahllokal gehen muss, sondern einfach und sicher von zu Hause aus dank der Blockchain wählen gehen kann?
Ja, also auch da wäre wahrscheinlich eine eher Blockchain-inspirierte Lösung quasi der, interessant, weil es dann um eine bessere Datenbank geht, eine sicherere Datenbank und so weiter. Aber die originäre Idee der Blockchain-Technologie wäre ja die Dezentralität, also dass das ein Umgehen von staatlichen Institutionen. Das ist ja der ursprüngliche Gedanke bei Bitcoin, das Umgehen von staatlichen oder auch bestehenden Bankeninfrastruktur. Und das widerspricht ja eigentlich diesem Anwendungsfall. Also von daher, wenn Sie Blockchain-inspirierte Datenbanken meinen, würde ich sagen, ja, könnte interessant sein oder ist ja in Estland zum Beispiel auch schon sehr, sehr etabliert. Aber ja, also Wahlen ist sowieso nochmal ein anderes Thema wegen Fälschung und so weiter. Es gibt ja auch mit guten Gründen jetzt keine digitalen Wahlen in Deutschland. Nicht, weil es unmöglich wäre, sondern eben aus Gründen der Fälschbarkeit. Blockchain-Spirit-Lösungen könnten da eventuell interessant sein, aber ich denke, da muss noch sehr viel passieren und das ist nichts, was jetzt im nächsten, was ich 3 bis 5 Jahren produktiv sein könnte.
Ja, Herr Thomas Jan, vielen Dank für das Interview und die Einblicke in die aktuelle Entwicklung der Blockchain-Technologie. Also wir werden das Thema auf jeden Fall weiterverfolgen und im Ideenwald thematisieren. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode.